Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle. Ersteres ist der Fall Heike Wiatrowski. Da haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Und genau da machen wir heute nahtlos weiter. Wenn ihr heute zum ersten Mal dabei seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Episode 55 als erstes zu hören. Da geht es um den Fall an sich. Heute sprechen wir über den Ermittlungsstand. Dafür hat mir Braunschweigs Oberstaatsanwalt Hans-Christian Wolters wieder Rede und Antwort gestanden. Hat sich eine Menge Zeit genommen, sehr ausführlich geantwortet. Ihr dürft also auch heute wieder davon ausgehen, dass ihr ein paar Infos bekommt, die ihr so noch nicht bekommen habt. Ohne Inhaltswarnung kommen wir aber auch heute wieder nicht aus. Wir sprechen heute über Gewalt an Minderjährigen und über die Misshandlung von Kindern. Nachher, am Ende, habe ich auch noch zwei gute Nachrichten in zwei Cold Cases aus Nordrhein-Westfalen für euch. Das darf ich an dieser Stelle auch schon mal ankündigen. Der Fall ist aus dem Jahr 1977. Da stellt sich natürlich als erstes mal die Frage, warum Polizei und Staatsanwaltschaft einen fast 50 Jahre alten Fall nochmal neu aufrollen, der vor knapp 40 Jahren das letzte Mal zugemacht worden ist.
Es gibt bei der Polizei in Braunschweig eine Ermittlungsgruppe Cold Cases. Das heißt, die beschäftigen sich routinemäßig mit älteren, unaufgeklärten Kriminalfällen. Überwiegend natürlich dann schwere Delikte wie Mord und Totschlag. Und im Rahmen dieser routinemäßigen Prüfung ist dann die Ermittlungsgruppe eben auch auf den Fall Heike Wiatrowski gestoßen, hat dann tatsächlich den ganzen Aktenbestand durchgewälzt und ist dann zu der Einschätzung gekommen, dass möglicherweise neue Ermittlungsansätze bestehen, beziehungsweise man auch mit den bisherigen Ermittlungsansätzen vielleicht noch neue Ergebnisse erzielen kann.
Diese Ermittlungsgruppe Cold Case gibt's in Niedersachsen in mehreren Polizeidirektionen. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt. Braunschweig hat eine davon, Hannover hat eine, Lüneburg hat eine und Göttingen hat eine. Die Polizeidirektionen Oldenburg und Osnabrück verzichten bis heute auf eine spezielle Cold Case-Einheit. Und auch wenn dieser Fall mittlerweile mehr als 40 Jahre zurückliegt, wollen Polizei und Staatsanwaltschaft nichts unversucht lassen.
Das ist sicherlich auch schwierig. Je länger eine Tat zurückliegt, desto geringer sind sicherlich auch die Aussichten, dass man da wirklich noch einen Täter überführen kann. Nichtsdestotrotz wollen natürlich wir als Staatsanwaltschaft und auch die Polizei versuchen, so viele Fälle wie möglich aufzuklären. Und da sind wir im Prinzip auch den Opfern schuldig, dass wir uns einfach die Akten dann nochmal, auch wenn es wirklich eine sehr lange Zeit war, die jetzt dazwischen lag, nochmal anschauen. In der Hoffnung, dass vielleicht doch damals vielleicht was, ich will nicht sagen übersehen wurde, aber man das heute vielleicht anders einschätzt. In vielen Fällen ist es natürlich auch so, dass es verbesserte Untersuchungsmethoden gibt, sodass man also auch aus bestehenden Beweismitteln neue Erkenntnisse gewinnen kann. Und all das führt eben dazu, dass wirklich diese alten Verfahren regelmäßig nochmal überprüft werden, immer in der Hoffnung, dass man vielleicht doch noch einen neuen Ermittlungsansatz findet.
Um das tatsächlich noch hinzubekommen, sind die Ermittlerinnen und Ermittler Ende 2022 unterwegs und führen nochmal Befragungen durch.
Wir haben ungefähr 50 Zeugen befragt. Überwiegend natürlich aus dem Umfeld des Opfers, sowohl räumlich als auch familiär.
Die Ermittler gehen dabei grundsätzlich erstmal davon aus, dass der Täter heute noch leben dürfte, auch wenn es dafür natürlich keine endgültige Garantie gibt.
Das kann ich so natürlich nicht sagen. Wenn man allerdings davon ausgeht, dass es sich tatsächlich eher um einen jugendlichen Täter gehandelt haben könnte, der eben auch aus der Nachbarschaft möglicherweise stammt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gut, dass der Täter tatsächlich noch am Leben ist. 45 Jahre, wenn man dann davon ausgeht, der Täter war möglicherweise 15, 16, 17. Das ist bei der aktuellen Lebenserwartung normalerweise kein Alter, in dem man damit rechnen muss, dass jemand stirbt. Sodass wir schon noch davon ausgehen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ohne dass ich die jetzt beziffern kann, dass der Täter noch leben könnte.
Im Zuge dieser Befragung gibt es dann sogar eine Hausdurchsuchung, weil Polizei und Staatsanwaltschaft einen Mann ganz besonders im Visier haben.
Also es gibt ja einen Tatverdächtigen aus dem nachbarschaftlichen Umfeld. Wir haben natürlich die Möglichkeit gesehen, dass der Täter dann gegebenenfalls, um eben auch die Sache zu verarbeiten, vielleicht Aufzeichnungen gemacht hat oder ähnliches, die man dann hätte finden können. Dadurch, dass die Tatwaffe selber ja am Ort verblieben ist, war es also nicht so, dass unsere Suche jetzt darauf zielte, das Messer zu finden. Und das hatten wir. Und es ist auch so nichts weggekommen. Gibt jedenfalls keine Anhaltspunkte dafür, dass der Täter eine Trophäe oder sowas mitgenommen hätte. Auch das sind so klassische Durchsuchungsziele, die wir ab und an haben, ne? Dass wir sagen, Mensch, beim Opfer fehlt ein Ring oder eine Uhr oder irgendwie sowas Persönliches und es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Täter das als so eine Art Trophäe an sich genommen hat. Diese Optionen bestanden hier nicht. Also aus dem Haushalt ist, soweit das rekonstruiert werden konnte, nichts weggekommen. Die Tatwaffe haben wir. Deshalb ging es wirklich nur darum zu schauen, ob möglicherweise Aufzeichnung gemacht hat, sich quasi sein Gewissen dadurch befreit hat, dass er das zu Papier gebracht hat, um damit auch klarzukommen. Deshalb ist durchsucht worden, aber bei der Durchsuchung sind jetzt keine entscheidenden Hinweise gefunden worden.
Wer der Beschuldigte allerdings genau ist, will Oberstaatsanwalt Wolters nicht sagen.
Das kann ich so jetzt aus ermittlungstaktischen Gründen natürlich nicht sagen, aber es gibt eben bestimmte Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass er der Täter sein könnte, muss man ganz deutlich sagen. Und die eben auch noch nicht entkräftet worden sind. Es handelt sich um eine männliche Person aus der Nachbarschaft, aber weitere Details zum Alter möchten wir nicht sagen. Das Problem ist, dass natürlich jeder diesen Mordfall kennt, auch in Sickte, insbesondere natürlich, nachdem wir eben in den letzten Monaten da ja auch häufiger vor Ort gewesen sind. Wie gesagt, wir haben eine große Flyer-Aktion gemacht, also quasi die ganze Nachbarschaft informiert. Das heißt, selbst die Leute, die 1977 nicht in Sickte gewohnt haben, kennen jetzt diesen Fall höchstwahrscheinlich. Und natürlich wissen alle, wo das Opfer gewohnt hat, weil das ja auch in unseren Mitteilungen genannt wurde. Und wenn wir jetzt da schon zu konkret sagen, um wen es sich bei dem Tatverdächtigen handelt, dann besteht natürlich immer die Gefahr, dass man dann eins und eins zusammenzählt und dann doch meint zu wissen, um welche Person es sich handelt. Und wie gesagt, wir wollen diese Person nicht vorverurteilen und wir wollen die auch nicht der Person auch nicht so ein Stigma aufdrücken. Und deshalb halten wir uns da wirklich sehr zurück. Es ist aus der Nachbarschaft jemand, der vor Ort war. Es ist auch ein Mann. Und dabei soll es aber auch bleiben.
Zu den Umständen und zu den Ermittlungen selber verrät Wolters allerdings eine ganze Menge.
Das ist der einzige Beschuldigte, den wir derzeit führen. Anhand des Umstands, dass bislang keine Anklage erhoben wurde, kann man sehen, dass es Verdachtsmomente gibt, aber wir eben letztlich den Tatnachweis nicht führen können. Grundsätzlich gelten deshalb auch bei uns die Beschuldigten natürlich als unschuldig. Es gibt natürlich immer wieder Personen, die ins Blickfeld der Ermittlungsbehörden fallen, letztlich mit der Tat aber dann gar nichts zu tun haben. So kann es hier natürlich auch sein. Es ist allerdings eben auch so, dass sich der Tatverdacht nicht entkräftet hat. Also beispielsweise durch ein Alibi oder sowas, wo man sagen kann, ich kann diese Person tatsächlich als Täter ausschließen. Das ist eben nicht der Fall, sonst hätten wir das auch gemacht und hätten die Ermittlungen dann dahingehend eingestellt. Es gibt also nach wie vor gewisse Verdachtsmomente, die aber eben nicht so stark sind, dass das für eine Anklage oder Ähnliches reichen würde. Die Gerüchte, ja, die sind uns natürlich auch bekannt. Mit Gerüchten muss man natürlich immer vorsichtig umgehen. Natürlich nehmen wir das auf und wir versuchen natürlich auch zu schauen, ob an diesen Gerüchten was dran ist. Mehr können wir aber auch nicht machen. Das heißt, wenn da irgendwas getuschelt wird auf gut Deutsch, ne, dann nehmen wir natürlich diese Informationen auf, gucken dann, ob das irgendwie eine Grundlage in unseren Ermittlungen findet, beziehungsweise natürlich kann man dann auch versuchen, in diese Richtung so ein bisschen zu ermitteln und zu gucken, aha, so und so soll das gewesen sein. Haben wir denn in die Richtung irgendwas gefunden bei unseren Ermittlungen? Aber mehr ist es dann eben auch nicht. Also von daher, mit einem Gerücht können Sie eben auch keinen Täter überführen.
Und genau deshalb gibt es bis heute im Fall Heike Wiatrowski auch keine Festnahme, keine U-Haft und keinen Prozess. Schauen wir uns an dieser Stelle einfach nochmal an, wie die Ermittlungen damals im Februar 1977 gelaufen sind, was die Polizei damals für Spuren gefunden hat und wie Oberstaatsanwalt Hans-Christian Wolters die Spurenlage insgesamt beurteilt. Die Tatortarbeit und die anschließenden Ermittlungen haben so ausgesehen.
Das normale Handwerkszeug der Polizei, ne? Man hat, wie gesagt, die Spuren so gesichert, wie man das damals für nötig erachtet hat. Man hat versucht, Fingerabdruckspuren zu nehmen. Man hat fotografische Beweise gesichert. Man hat die Blutspuren gesichert und entsprechend untersucht und dann ja auch festgestellt, dass es sich um das Blut von Heike Wiatrowski gehandelt hat. Man hat Zeugen befragt. Das ist natürlich immer ein sehr probates Ermittlungsmittel. Es sind ja auch damals Hinweise eingegangen, aber die waren eben nicht so, dass man tatsächlich dann hätte einen Täter überführen können.
Grundsätzlich ist es aus Sicht der Ermittler heute natürlich ein Problem, dass die Kriminaltechnik damals noch nicht ansatzweise so weit war wie heute. Heute reicht eine Hautschuppe aus, um einen Täter zu überführen. Damals, 1977, war die DNA vor Gericht noch nicht mal als Beweismittel zugelassen. Dementsprechend wurde natürlich auch nichts gemacht, um mögliche DNA-Spuren zu sichern.
Es war halt 1977 so, dass das Thema DNA jedenfalls in der Strafverfolgung überhaupt keine Rolle gespielt hat. Natürlich wusste man rein biologisch, dass der Mensch aus DNA besteht. Aber es gab damals eben keinerlei Möglichkeiten, das entsprechend zu untersuchen. Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass man keine Notwendigkeit gesehen hat, Spuren zu sichern, bei denen man sozusagen auf den ersten Blick gar nicht gesehen hat, dass man da was gesichert hat. Also diese DNA-Abstriche, die man nimmt, die sind ja quasi häufig nicht sichtbar. Außer wenn es sich jetzt um eine farbige Substanz handelt, Blut oder sowas, dann sieht man natürlich schon, wenn man mit einem Wattetupfer über die Spur geht, dass sich dann auch diese rötlichen Antragungen am Wattetupfer befinden. Aber ansonsten können Sie DNA-Spuren mit dem menschlichen Auge nicht erkennen. Also auch Hautschuppen beispielsweise sind in der Regel so klein, dass Sie die nicht sehen. Und deshalb ist, wie gesagt, damals in diese Richtung eben gar nichts gesichert worden. Das ist für uns jetzt rückblickend natürlich schade und bedauerlich, aber durchaus nachvollziehbar. Das war damals so. Anders ist es lediglich bei Taten, wo es eben um Körperflüssigkeiten geht, die gesichert wurden. Dann haben wir häufig noch ganz gute Karten. Wenn es also beispielsweise um Sexualdelikte geht, man hat Spermaspuren zum Beispiel oder wie gesagt Blutspuren vom Täter. Da ist es häufig auch nach Jahren noch möglich, wenn die vernünftig gelagert worden sind, da dann auch noch ein DNA-Muster zu finden. Aber in den Fällen, wo tatsächlich damals nur Augenmerk gelegt wurde auf Fingerabdrücke, haben wir die Möglichkeiten nicht.
Und trotzdem ist es so, dass die Ermittler nicht nichts haben. Ganz im Gegenteil. Es gibt sogar einige vielversprechende Spuren und Hinweise, sagt Oberstaatsanwalt Wolters.
Ich kann natürlich da jetzt nicht in allen Einzelheiten sprechen, weil da auch Spuren dabei sind, von denen wir uns durchaus noch Ermittlungsansätze erhoffen. Es ist natürlich so, dass man versucht hat, was zur damaligen Zeit eben tatsächlich absolut üblich war, Fingerabdrücke zu sichern. Dass natürlich auch die Waffe untersucht worden ist auf mögliche Blutspuren. Auch das konnte man 1977 schon, also Blut nach Blutgruppen beispielsweise untersuchen. Was nicht ging, war eben DNA-Spuren zu sichern. Und das ist natürlich für uns auch ein gewisses Problem, mit dem wir jetzt leben müssen. Das wäre möglicherweise anders gewesen. Gerade wenn eben Messer zum Einsatz kommen, ist es häufig so, dass wir DNA-Spuren vom Täter am Griff der entsprechenden Waffe finden. Das macht häufig dann eine Überführung des Täters vergleichsweise einfach. Gerade wenn es sich nicht um eine geplante Tat handelt, der Täter also auch die Tatwaffe dann vor Ort zurücklässt und damit keine Beweismittel beseitigt, dann haben wir häufig gute Chancen, auf dem Wege den Täter zu ermitteln. Das ist jetzt hier, wie gesagt, leider nicht der Fall gewesen.
Die Tatwaffe ist natürlich auch untersucht worden. In manchen Darstellungen heißt es, es seien mehrere Messer gewesen. Das stimmt so nicht.
Es ist tatsächlich nur ein Messer verwendet worden. Mit dem sind aber dem Opfer mehrere Verletzungen beigebracht worden, von denen dann eben tatsächlich auch eine tödlich war.
Dieses Messer stammt aus dem Haus der Wiatrowskis. Das haben die Ermittlerinnen und Ermittler damals schon relativ schnell sagen können. Der Täter hat die Tatwaffe also nicht extra mitgebracht. Nach der Tat im Februar 1977 sucht die Polizei danach Zeugen und befragt dabei auch Heikes Schulfreundin, mit der die 12-Jährige am Tag ihres Todes nach der Schule einen Teil des Heimwegs gemeinsam gegangen ist. Sie gibt Folgendes zu Protokoll.
Man ist also gemeinsam nach der Schule nach Hause gegangen, man hat dann Verstecken gespielt, also hinter einer Mauer versteckt. Man muss sich das nicht vorstellen, dass die ja stundenlang sich versteckt und gesucht haben, aber eben so ein kleines Spiel auf dem Nachhauseweg, wie das so unter Kindern üblich ist. Heike soll auch gesagt haben, dass sie noch ihre Oma besuchen will an dem Tag, obwohl das nachweislich dann tatsächlich nicht passiert ist. Ansonsten konnte das Mädchen uns eben auch weiter nichts sagen, weil sich dann irgendwann die Wege getrennt haben und Heike dann eben die letzten Meter, sag ich mal, zum Haus alleine bewältigt hat.
Warum Heike Wiatrowski diese nachweislich falsche Aussage in den Raum gestellt hat, ist bis heute unklar.
Wir konnten diesen Ausspruch tatsächlich nicht aufklären. Möglich ist natürlich auch in solchen Fällen, dass es vielleicht auch bei dem Mädchen zu einer Verwechslung gekommen ist. Vielleicht war es doch nicht der Tag. Sowas muss man immer mit berücksichtigen. Das sind ja auch so Sätze, die in dem Augenblick nicht von besonderer Wichtigkeit sind. Also diese Freundin von Heike hat ja in dem Augenblick nicht geahnt, dass dieses Aufeinandertreffen dann später nochmal so eine große Rolle spielt. An das Verstecken konnte sie sich offensichtlich noch gut erinnern und eben auch an diesen Ausspruch mit der Oma. Also wie gesagt, grundsätzlich muss man damit vorsichtig sein, ob das tatsächlich so gesagt wurde. Wenn man davon ausgeht, dass es so gesagt wurde, dann wissen wir nur, dass es im Endeffekt so nicht passiert ist. Aber ob Heike jetzt vorhatte, die Oma tatsächlich zu besuchen, oder ob Heike das erzählt hat, weil sie eigentlich was anderes vorhat, das wissen wir nicht.
Auch die Angaben der Eltern werden überprüft. Danach kann die Polizei mit Sicherheit sagen, dass sie gemeinsam zu Hause angekommen sind und dass mit Sicherheit auszuschließen ist, dass einer der beiden vielleicht schon vorher mal am Haus gewesen sein könnte. Die Aussage eines anderen Zeugen ist für die Polizei allerdings am wichtigsten.
Wichtig ist für uns tatsächlich dieser Junge, weil das der Einzige ist, der Angaben dahingehend gemacht hat, dass dort eben tatsächlich eine zweite Person anwesend war, der sich eben auch geäußert hat. Und wenn es sich wirklich um eine Äußerung im Rahmen eines Spiels oder so gehandelt haben sollte, dann würde das natürlich auch die These stützen, dass es sich möglicherweise eben auch um einen eher jüngeren Täter gehandelt hat, gegebenenfalls eben auch aus der Nachbarschaft, der vielleicht tatsächlich zum gemeinsamen Spielen dort vor Ort war und dann irgendwas eskaliert ist. Mehr kann man dazu tatsächlich nicht sagen. Man muss mit Zeugenaussagen natürlich auch generell vorsichtig sein. Der Zeuge selber war ja nicht direkt am Haus, sondern war dann später der Meinung, dass die Stimme aus dem Haus gekommen sei. Da muss man natürlich immer auch mit einer gewissen Grundskepsis reingehen, weil das natürlich schwierig ist, akustisch Sachen genau zu verorten. Und wenn man sich das vorstellt, das war ja ein normales Wohngebiet, da ist quasi ein Einfamilienhaus am anderen. Da dann genau festzustellen, woher eine Stimme gekommen ist, die man gehört hat, das ist natürlich auch echt schwierig. Insoweit sind wir da vorsichtig, aber es ist für uns wirklich der einzige Anhaltspunkt dafür, dass jemand überhaupt was von der Anwesenheit einer zweiten Person mitbekommen hat.
Das, woran sich der Junge von nebenan erinnert, ist vor allem der Satz, ich höre jetzt auf. In welcher Lautstärke, in welchem Tonfall und in welcher Situation, das kann ich euch leider nicht sagen.
Ansonsten ist er natürlich auch befragt worden, grundsätzlich zu seinem Verhältnis zum Opfer, zu Beobachtungen zur Tatzeit. Aber das Einzige, was für uns da letztlich relevant war, war ihm tatsächlich dieser Ausruf, den er da gehört haben will.
Heute nachträglich nochmal eine Geräuschmessung zu machen, um festzuhalten, ob dieser Satz wirklich im Haus der Wiatrowskis gefallen ist und in welcher Lautstärke er dann gesprochen worden sein müsste, ist übrigens nicht möglich, sagt Oberstaatsanwalt Wolters.
Ich weiß auch nicht, ob das damals akustisch so schon möglich gewesen ist. Ich glaube, das ist damals nicht rekonstruiert worden und heute ist es quasi unmöglich, weil sich natürlich auch der Baumbestand und alles andere geändert hat. Also da kriegen sie einfach nicht mehr die Verhältnisse von vor 45 Jahren hin.
In anderen Fällen ist das ja gemacht worden. Ich erinnere da zum Beispiel an den Mordfall Ahmet Tuncer. Aber auch hier wäre eine nachträgliche Geräuschmessung natürlich nicht möglich gewesen. Weil Polizei und Staatsanwaltschaft damals 1977 nicht weiterkommen und weil auch die erste Neuaufnahme 1985 keinen Erfolg gebracht hat, wird also jetzt nochmal alles versucht, was möglich ist. Unter anderem auch die Untersuchung dieser Asservate.
Grundsätzlich können sie natürlich alles neu auswerten, ne? Aber ich hatte das ja schon gesagt, dadurch, dass eben die Spuren gar nicht mit diesem Blickwinkel DNA beispielsweise gesichert worden sind, gibt es da für uns keine Möglichkeiten. Bei daktyloskopischen Spuren, also Fingerabdrücken, ist es so, dass auch da natürlich die Möglichkeiten verfeinert worden sind in den letzten 45 Jahren. Man kann also durchaus bei Spuren, wo man damals gesagt hätte, das ist zu wenig, da sehen wir sozusagen keine Fingerabdrücke, die kann man jetzt natürlich nochmal mit den aktuellen Untersuchungsmöglichkeiten untersuchen. Und da ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass man da tatsächlich noch Teilabdrücke dann sichtbar machen kann, die es früher nicht gegeben hat. Es werden üblicherweise dann so Spurenfolien erstellt. Das heißt, von diesen Spuren, ne, gibt es dann so Folienabdrücke, so muss man sich das vorstellen. Und diese Folienabdrücke, die sind natürlich vorhanden, die sind fester Bestandteil auch dann des Verfahrens. Und da ist schon einiges möglich. Aber zaubern, sage ich mal, kann die Kriminaltechnik heute auch noch nicht. Und insoweit muss man da immer schon so ein bisschen vorsichtig dann an die Sache rangehen.
Zu den Asservaten generell sagt Wolters Folgendes.
Also wie viele Asservate wir jetzt genau haben, das kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht sagen. Aber danach würde ich auch nicht bemessen, ob die Ermittlungen damals jetzt gut oder schlecht geführt wurden oder sowas. Sondern es ist tatsächlich so, dass man natürlich bei jedem Tatort gucken muss, wo sind überhaupt erfolgversprechende Ansätze. Das sind, wie gesagt, in aller Regel der Leichnam, die Tatwaffe und gegebenenfalls eben auch Gegenstände, die vom Täter berührt worden sind oder mit denen der Täter anderweitig in Kontakt gekommen ist. Körperflüssigkeiten heutzutage, da lag früher natürlich nicht so groß das Augenmerk drauf. Beispielsweise Hautschuppen konnte man damals nicht untersuchen, Speichelspuren konnte man damals nicht untersuchen. Das heißt, damals beschränkte sich das eben auf Spermien und Blut. Wir haben einige Asservate, aber wie gesagt, die genaue Zahl kann ich nicht sagen und an der, wie gesagt, sollte man auch nichts festmachen.
Was genau im Haus der Wiatrowskis am 18. Februar 1977 passiert ist, das können die Ermittlerinnen und Ermittler bis heute nicht sagen. Oberstaatsanwalt Hans-Christian Wolters hat beim letzten Mal von einem dynamischen Geschehen gesprochen, das sich da im Haus am Pfingstanger abgespielt haben muss. Das konkretisiert er heute mal für uns.
Die Wohnung war im Prinzip ordentlich, wies aber Spuren auf, die für uns für ein gewisses Kampfgeschehen sprechen. Allerdings muss man sich das nicht so vorstellen, dass es eben ein Kampf um Leben und Tod gewesen ist. Also dafür findet man jedenfalls zu wenig Anhaltspunkte. Es ist also nicht so, dass quasi alles umgestürzt ist, dass Möbel verrückt worden sind, dass irgendwo was runtergefallen ist. Wie gesagt, wir haben nur diesen Blumentopf, der tatsächlich umgestürzt ist. Und wir haben diese offenen Türen, die dafür sprechen, dass dort ein dynamisches Geschehen stattgefunden hat. Aber wie genau und was genau sich da ereignet hat, das können wir nicht sagen.
Die besagte Verfolgung hätte theoretisch aber auch als Spiel stattgefunden haben können, sagt Wolters. Wir wissen ja, dass Heike Wiatrowski mit ihren 12 Jahren noch relativ kindlich gewesen sein soll. Da ist Fangenspielen im Haus also nicht mit Sicherheit auszuschließen, sagt er. Dieses Spiel hätte übrigens auch zeitlich unabhängig von der Tat im Wohnzimmer stattfinden können. Genug Zeit wäre jedenfalls gewesen. Zum Zustand der Wohnung im Allgemeinen äußert sich Wolters auch, und das finde ich nicht ganz unwichtig.
Eine Bewegung durchs Haus ist anzunehmen. Das kann eine Verfolgung gewesen sein. Das wissen wir aber letztlich auch nicht. Es ist nur wirklich sehr ungewöhnlich, dass diese Türen aufgewesen sind, weil die Eltern eben gesagt haben, bei uns zu Hause werden alle Türen nach dem Verlassen des Raumes geschlossen, um Heizkosten zu sparen. Und das hat Heike üblicherweise auch beherzigt. An dem konkreten Tag bei Eintreffen der Eltern standen mehrere Türen im Haus offen, sodass man eben davon ausgehen muss, dass dort jemand möglicherweise in Eile sich durch die Räume begeben hat und dann eben diese Türen nicht mehr geschlossen hat. Das wäre natürlich der Fall, wenn dort jemand wegrennt. Der kann natürlich dann nicht die Zeit verwenden, um die Türen zu schließen und dieses Geschehen dann möglicherweise am Tatort dann, also am direkten Tatort im Wohnzimmer dann zu Ende gekommen ist, weil dann Täter und Opfer direkt aufeinander getroffen sind. Aber das sind alles nur Vermutungen.
Weil Polizei und Staatsanwaltschaft hier nicht weiterkommen, beziehen sie die operative Fallanalyse des Landeskriminalamts Niedersachsen mit ein. In Hannover erstellt die OFA eine bestmögliche Rekonstruktion der Tat und erstellt dabei auch ein Täterprofil.
Die haben tatsächlich zwei Hypothesen aufgestellt. Zum einen tatsächlich ein männlicher Täter, etwa im gleichen Alter wie das Opfer, möglicherweise auch etwas älter. Zweite Alternative, ein männlicher Erwachsener, der aber in irgendeiner Beziehung zum Opfer gestanden haben muss. Das kann eine persönliche Beziehung sein, das kann auch eine geografische Beziehung gewesen sein. Das ist so das, was man im Wesentlichen zum Täter mitteilen könnte.
Dieser Täter dürfte wohl in irgendeiner Form eine Beziehung zu Heike Wiatrowski gehabt haben, sagt die OFA.
Naja, wir suchen jetzt nicht den abgezockten Mörder, der losgeht und junge Mädchen niedersticht, sondern wir gehen davon aus, dass es sich im Prinzip um, in Anführungsstrichen, eine ganz normale Person handelt, die in einer bestimmten Situation ganz offenbar, aus welchen Beweggründen auch immer, eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber wir suchen, wie gesagt, nicht den kaltblütigen Mörder. Dafür ist einfach das Spurenbild zu eindeutig.
Die OFA geht an solche Fälle immer mit gewissen Wahrscheinlichkeiten heran. Das heißt daher nicht, dass das zwangsläufig so stimmen muss. Wie hoch diese Wahrscheinlichkeit ist, sagt Wolters nicht.
Bei diesen Fallanalysen ist natürlich immer die Schwierigkeit, dass man wirklich rein hypothetisch aufgrund des Spurenbilds, aufgrund der Angaben der Zeugen versucht, sich zu überlegen, was für ein Täter könnte das sein. Wie das dann in dessen Leben weitergegangen ist, ist natürlich dann nochmal hypothetischer, weil da natürlich wirklich ganz viele Möglichkeiten bestehen. Man weiß halt nicht, wie der Einzelne auch von so einer Tat dann psychisch mitgenommen wird. Da ist sicherlich auch möglich, dass es Täter gibt, die dann auch entsprechende Hilfe in Anspruch nehmen müssen oder, wenn sie die nicht in Anspruch nehmen, eben eingeschränkt sind, indem sie eben diese Tat auch manchmal auch sehr lange verarbeiten müssen, manchmal auch nie verarbeitet bekommen. Ansonsten, wie gesagt, kann ich dazu nichts sagen. Ich würde auch ungern das so weit einschränken, weil wir natürlich auch möglichst offene Hinweise bekommen wollen. Das heißt, wir wollen jetzt natürlich nicht, dass wir so einen Täter irgendwie beschreiben, wie wir uns den unter Umständen vorstellen und dann Zeugen, die vielleicht eine wichtige Beobachtung gemacht haben, dann sagen, ah nee, das passt ja nicht, dann teile ich das mal lieber nicht mit, dann ist das von mir irgendwie nur eine komische Idee gewesen. Das wollen wir nicht, deshalb, wir wollen es schon ganz gerne möglichst offen halten. Deshalb haben wir gewisse Informationen eben auch in unserem Zeugenaufruf eingebettet. Das sind aber dann doch sehr eingeschränkte Sachen. Da geht es eben, wie gesagt, um das räumliche Umfeld eher und solche Dinge. Aber wir wollen nicht, dass jetzt von vornherein uns schon so festlegen, dass Zeugen da selber dann eine gewisse Vorauswahl treffen und uns möglicherweise an wichtige Hinweise nicht zukommen lassen.
Dass zwischen der Tat und der Wiederaufnahme mehr als 45 Jahre liegen, ist für Polizei und Staatsanwaltschaft natürlich ein Problem. Das macht besonders die Zeugenbefragung nicht ganz einfach.
Es ist natürlich für uns jetzt auch die Schwierigkeit gewesen, überhaupt zu rekonstruieren, wer 1977 in der Nachbarschaft gewohnt hat. Da sind natürlich zum einen Sterbefälle, die nach 45 Jahren möglich sind. Da sind natürlich auch Wegzüge, sodass also für uns schon die Schwierigkeit bestand, überhaupt festzustellen, wer da damals tatsächlich im Umfeld gelebt hat. Es ist in der Tat so, dass wir zwei verschiedene Profile des Täters verfolgen. Zum einen könnte es sich tatsächlich um jemanden aus der Nachbarschaft handeln. Ein Geschehen, was dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Es könnte aber tatsächlich auch eine eher fremde Person gewesen sein, die aber zum Opfer jedenfalls eine persönliche Beziehung gehabt haben muss.
Das betont Wolters im Laufe des Interviews immer wieder. Die OFA in Hannover stellt außerdem die Vermutung in den Raum, dass sich der Täter möglicherweise damals verletzt haben könnte, als er immer wieder auf die 12-Jährige eingestochen hat.
Das ist grundsätzlich beim Einsatz von Messern immer möglich. Bei Messern besteht immer die Möglichkeit, dass der Täter, wenn er mit einer gewissen Wucht zusticht, möglicherweise auch vom Griff abrutscht bei Tatausführung und dann zumindest der Daumen-Zeigefinger-Bereich in die Klinge rutscht. Das haben wir also, ich will nicht sagen immer, aber das haben wir doch nicht ganz so selten, wie man vielleicht glaubt. Das ist natürlich insbesondere der Fall, wenn jemand mit einer gewissen Wucht zusticht, weil dann eben auch so ein Messergriff rutschig ist. Wie gesagt, Messer sind ja grundsätzlich zum Schneiden gedacht und nicht zum Stechen. Deshalb haben die eben auch keinen Schutz, der so ein Hineinrutschen in die Klinge verhindern würde. Anders beispielsweise jetzt bei einem Schwert, wie man das klassisch aus dem Ritterfilm kennt. Da befindet sich ja sozusagen unterhalb der Klinge in der Regel so ein Übergriffschutz, mit dem also tatsächlich da genau der Kämpfer vermeidet, mit den Fingern in die Klinge zu kommen, wenn er irgendwo zusticht. Das war aber bei diesem normalen Küchenmesser natürlich nicht der Fall. Deshalb könnte es unter Umständen sein, dass der Täter da auch eine Verletzung an der Hand davongetragen hat. Wir haben aber tatsächlich keine Blutspuren, die darauf konkret hindeuten. Das wäre für uns natürlich auch ein wichtiger Ermittlungsansatz gewesen.
Heißt also, gesicherte Hinweise darauf gibt es offenbar nicht.
Was wir jetzt genau haben und was wir nicht haben, dazu will ich nichts sagen. Aber dass der Täter sich da verletzt hat, das ist eher spekulativ, als dass das Grundlage unserer Ergebnisse ist.
Das stellen Polizei und Staatsanwaltschaft im November 2023 dann auch genau so vor, als sie mit dem Fall zu Aktenzeichen XY gehen. Kriminalhauptkommissarin Nicole Nebendahl, die Chefin der EG Cold Case Braunschweig, ist dafür im Studio in München. Sie steht danach Rede und Antwort und geht auch auf mehrere Gegenstände ein, die möglicherweise in diesem Fall eine Rolle spielen. Unter anderem ein Verpackungspapier der Marke Gubello, eine Schallplatte und ein Untersetzer mit Katzenmotiv. Zum Verpackungspapier gibt's gleich nach der Sendung den entscheidenden Hinweis, sagt Oberstaatsanwalt Wolters.
Es ist also erfreulicherweise so, dass sich tatsächlich eine Frage, die wir hatten, durch Aktenzeichen XY schon erledigt hat. Dort wurde so ein Verpackungspapier gezeigt, der Marke Gubello. Da wussten wir tatsächlich nicht, um was für eine Süßigkeit es sich dabei handelte. Da haben wir tatsächlich jetzt rausbekommen, dass es sich um einen Schokoriegel gehandelt hat, der 1977 im Umlauf war. Insoweit hat uns das schon vorangebracht, allerdings jetzt nicht auch weitergehend für die Ermittlungen. Denn wenn es sich um so einen Schokoriegel handelt, dann kann man sich vorstellen, dass natürlich auch eine gewisse Verbreitung vorliegt und deshalb natürlich auch, dass jetzt nichts Individuelles ist, wo man sagen kann, okay, das gibt es eben nur eine überschaubare Anzahl und wir können irgendwie eingrenzen, wer da als Täter in Betracht kommt.
Und auch bei der Schallplatte sind die Ermittlerinnen und Ermittler heute einen Schritt weiter.
Auf dem Plattenspieler im Wohnzimmer befand sich eine Langspielplatte, und zwar die Platte Hammond and Laurie for Dancing. Es handelt sich bei diesem Plattenspieler um den Plattenspieler der Eltern. Heike selber hat den eigenen Plattenspieler, der aber nicht im Wohnzimmer stand. Die Platte selber stammt auch aus dem elterlichen Haushalt. Das ist aber Musik, die Heike, jedenfalls nach den Angaben der Eltern, üblicherweise nicht gehört hat. Man muss also davon ausgehen, dass dieses Stück bewusst aufgelegt wurde, möglicherweise eben tatsächlich vom Täter ausgewählt wurde, sodass wir davon ausgehen, dass der Täter eventuell eine persönliche Beziehung zu diesem Musikstück hat. Deshalb ist das auch Bestandteil unseres Zeugenaufrufes.
Aber nochmal, die Schallplatte hat der Täter nicht mitgebracht, sondern die gehörte Heikes Eltern. Zum Katzenuntersetzer konnte Wolters mir nichts sagen. Da gibt's offenbar also noch nichts Neues. Insgesamt sind einige Hinweise eingegangen. Die meisten waren es aber nach über 45 Jahren nicht, sagt er.
Ungefähr 150 Hinweisen sind wir nachgegangen, beziehungsweise Spuren haben wir ausgewertet, wobei darunter auch schon die Hinweise sind, die jetzt im Rahmen dieser Fernsehsendung bei uns noch eingegangen sind.
Anderen Hinweisen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft momentan noch nach.
Zu den anderen Spuren, die wir noch haben, das sind wie gesagt im Wesentlichen Zeugenaussagen. Es gibt die Aussage eines Jungen aus der Nachbarschaft, der aus dem Haus eine männliche Stimme gehört haben will, so sinngemäß, ich höre jetzt auf. Der Zeuge hat das damals so verstanden, als wenn das möglicherweise Teil eines Spiels gewesen ist. Wer tatsächlich diese Stimme war, konnten wir nicht ermitteln. Und ob diese Stimme tatsächlich was mit der Tat zu tun hat, ist natürlich auch nicht ganz klar.
Der Junge von nebenan konnte also nicht sagen, ob es eine eher junge oder ältere Stimme war. Und das bringt die Ermittler bei der Suche nach dem Täter natürlich dann eben auch keinen Meter weiter.
Es werden jetzt noch die weiteren Hinweise abgearbeitet. Dann muss man im Prinzip tatsächlich nochmal alle Ergebnisse übereinander legen und gucken, ob es dann noch weitere Ermittlungsmaßnahmen gibt, die irgendwie Erfolg versprechen könnten. Was da also noch kommt, kann ich im Moment noch nicht sicher sagen und ob da noch was kommt. Möglich wäre auch tatsächlich, dass wir im Endeffekt nicht weitergekommen sind, als wir das ohnehin schon waren, dann würde das Verfahren auch wieder zum Cold Case werden. Das heißt, es gäbe zwar nach wie vor diese Verdachtsmomente, wenn die aber eben nicht reichen, um den Tatnachweis zu führen, dann würde das Verfahren eingestellt werden und bliebe dann unaufgeklärt.
Aus Sicht der Mutter und des Bruders wäre das natürlich der absolute Worst Case. Aber da müsse man realistisch sein, sagt Wolters.
Die Hoffnung sollte man nie aufgeben. Und es ist natürlich immer noch möglich, dass vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an uns Hinweise herangetragen werden. Aber natürlich ist es so, dass je länger das Verfahren dann zurückliegt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann in ein paar Jahren oder so doch nochmal neue Ansätze bekommen, dass die natürlich immer kleiner werden.
Und von daher ist es umso wichtiger, dass sich die Menschen, die vielleicht doch noch was zu sagen haben, jetzt an die Polizei wenden. Alle Fragen im Überblick jetzt nochmal kurz zusammengefasst.
Unsere Fragen richten sich zum einen nochmal auf die Musik, die dort vermutlich zur Tatzeit gespielt wurde. Es fand sich also auf dem Plattenspieler des elterlichen Hauses eine LP mit dem Titel Hammond and Laurie for Dancing. Uns würde also interessieren, wer 1977 diese Musik gehört hat und auch in Sigte gewohnt hat, beziehungsweise örtliche Bezüge nach Sigte gehabt hat, weil wir eben davon ausgehen, dass der Täter diesen Musikwunsch an diesem Tag hatte. Wir suchen natürlich nach wie vor Personen, die Heike Wiatrowski kannten, die auch nähere Angaben dazu machen können, mit welchen Personen sie im Zeitraum Februar 1977 Kontakt hatte. Natürlich insbesondere rund um die Tat am 18. Februar 1977. Wie hat sie sich damals verhalten? Was hat sie so an Äußerungen von sich gegeben? Personen, die wir schon vernommen haben, müssen sich natürlich nicht nochmal bei uns melden. Das ist natürlich alles aktenkundig, aber wir schließen nicht aus, dass es eben Personen gibt, die eben mittlerweile nicht mehr in Sigte leben und zur damaligen Zeit vielleicht schon Kontakt zu Heike hatten und deshalb uns da weiterhelfen können. Wir suchen natürlich auch Zeugen, die in Sigte in Tatortnähe gewohnt haben oder sich dort aufgehalten haben am Tattag, und zwar in der näheren Umgebung. Allerdings nicht direkt in der Straße Pfingstanger, wo die Tat passiert ist. Da haben wir also tatsächlich alle Zeugen ermitteln können, die unserer Auffassung nach dort zum Tatzeitpunkt irgendwelche Berührungspunkte hatten. Für uns wäre wichtig, von diesen Personen zu wissen, ob sie dort jemanden gesehen haben, der dort an diesem Tag irgendwie nicht ins gewohnte Bild gepasst hat. Also Personen, die sich üblicherweise dort nicht aufgehalten haben. Wir suchen Personen, die vielleicht Angaben dazu machen können, ob jemand dort Beobachtung gemacht hat, dass jemand dort Kleidung entsorgt hat, also möglicherweise der Täter blutbeschmutzte Kleidung irgendwo abgelegt hat. Das wäre für uns natürlich auch wichtig. Oder dass es Beobachtungen gab, dass eine Person also unmittelbar im zeitlichen Zusammenhang zur Tat Wäsche gewaschen hat oder zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt Wäsche gewaschen hat. Auch das wäre für uns hilfreich. Wir suchen Personen, die gegebenenfalls andere Personen kennen, die eine örtliche Nähe zum Tatort gehabt haben, beruflich oder privat, und die sich im Zeitraum nach der Tat verändert haben, insbesondere vielleicht eben auch krank geworden sind oder in Schule oder Beruf viele Ausfallzeiten gehabt haben. Es ist so, dass natürlich die Täter so ein Geschehen unterschiedlich verarbeiten, und möglich wäre eben, dass auch der Täter in unserem Fall zunächst mal nicht so einfach über diese Tat hinweggekommen ist und deshalb dann eben vielleicht nicht seinen gewöhnlichen Tätigkeiten nachgegangen ist.
Den Kontakt zu den Ermittlern findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Wäre der Fall heute passiert, dann wäre die Aufklärung wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit gewesen, sagt Wolters.
Zumindest wären die Chancen sehr, sehr gut gewesen. Also wenn man tatsächlich mit dem Blickwinkel, den man heute hat, den man an den Tag legt, wenn man mit solchen Fällen konfrontiert wird, wenn man das damals gemacht hätte und auch entsprechend der Untersuchungsmöglichkeiten die Spuren gesichert hätte, wäre jedenfalls die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass wir erfolgversprechende Ermittlungsansätze gefunden hätten. Garantieren kann man das natürlich nicht.
Und so bleibt uns im Mordfall Heike Wiatrowski nur die Hoffnung darauf, dass es vielleicht noch den entscheidenden Hinweis gibt, darauf, dass sich der Täter von alleine stellt oder dass Kommissar Zufall in diese Ermittlungen eingreift.
Man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Das ist so die Maxime, die wir im Auge haben. Es ist immer mal wieder so, dass tatsächlich dann das Gewissen zuschlägt, dass also Täter tatsächlich dann auch nach Jahren nach der Tat mit ihren Handlungen nicht umgehen können, dass sie sich Dritten gegenüber offenbaren. Und wir haben natürlich die Hoffnung, dass das möglicherweise in unserem Fall auch so gewesen ist, dass also im Laufe der Zeit tatsächlich direkte oder auch indirekte Hinweise zu dieser Tat an die Ohren Dritter gelangt sind und hoffen, dass diese Personen sich dann eben auch daran erinnern und uns das dann weitergeben, weil das für uns tatsächlich dann extrem wichtig sein könnte.
Und bevor wir heute am Ende sind, gibt's zum Schluss noch zwei gute Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen. Das ging letzte Woche wirklich Schlag auf Schlag. Da hat's zwei Festnahmen gegeben. Am Dienstag in einem Mordfall aus dem Jahr 1991 in Mülheim an der Ruhr und dann am Donnerstag in einem Mordfall von 1986 in Bergkamen. Aber alles der Reihe nach. Sprechen wir erstmal über den Mordfall Günther Koper. Den hat die Ermittler Ermittlungsgruppe Cold Case in Essen nochmal neu aufgerollt. Leiter dieser EG Cold Case ist übrigens ein gewisser Dustin Wisniewski. Den kennt ihr ja schon aus den Episoden über Cindy Koch und über Bianca Blömicke. Im November 2023 ist diese Cold Case-Einheit beim PP Essen eingerichtet worden. Drei aktive Polizisten und drei pensionierte Ermittler, die dafür extra aus dem Ruhestand reaktiviert worden sind, arbeiten dort wirklich ausschließlich an ungeklärten Altfällen. Sie kümmern sich in Essen und Umgebung um insgesamt 32 Tötungsdelikte und um 24 Vermisstenfälle, darunter eben auch die gerade angesprochenen Fälle Cindy Koch und Bianca Blömicke. Der Fall Günther Koper ist einer der ersten, den die Ermittlungsgruppe in Essen neu aufrollt. Dabei geht's um den 63-jährigen Friseurmeister Günther Koper, der am 19. Januar 1991 tot in seinem Schlafzimmer in der Viktoriastraße in Mülheim an der Ruhr aufgefunden wird. Die Angestellten seines Friseursalons hatten sich Sorgen gemacht, weil ihr Chef an diesem Samstag eben nicht im Laden erschienen war und hatten ihn als vermisst gemeldet. Daraufhin fährt die Polizei zum Wohnhaus des 63-Jährigen und findet seine Leiche. Die Obduktion ergibt, dass Günther Koper erwürgt worden ist. Dass es sich hier um einen Raubmord handeln dürfte, liegt wohl auf der Hand. Die Wohnung des Friseurmeisters ist durchwühlt, mehrere hochwertige Uhren und Goldmünzen sind verschwunden und tatsächlich auch bis heute nicht wieder aufgetaucht. Der Wert dieser Gegenstände liegt laut Polizei bei mehreren tausend D-Mark. Die Ermittlungen laufen an, Zeugen werden befragt und schnell ergibt sich ein Bild der letzten Stunden im Leben des 63-Jährigen. Am Abend war er mit Freunden in Mülheim unterwegs, sie haben dort gegessen und noch ein paar Kneipen besucht. Am frühen Morgen des 19. Januars wird er dann noch mit einem Unbekannten im Hauseingang gesehen. Das ist in etwa gegen 5.30 Uhr morgens gewesen. Das hat die Polizei jetzt bei der Pressekonferenz zur Festnahme gesagt. Die Ermittler gehen relativ schnell davon aus, dass dieser Unbekannte eben auch der Täter sein dürfte. Am Tatort wird damals ein Fingerabdruck gefunden. Der wird seinerzeit mit allen verfügbaren Datenbanken abgeglichen, die es 1991 gibt. Ein Treffer ist allerdings nicht dabei. Die DNA-Analyse steckt damals noch in den Kinderschuhen und die DAD gibt's damals noch nicht. Sie bringen die Ermittler also auch nicht weiter. Als die Ermittlungsgruppe Cold Case von Leiter Dustin Wisniewski den Fall nochmal neu aufrollt, wird dieser Fingerabdruck dann nochmal durch sämtliche Datenbanken gejagt. Dieses Mal gibt's einen Treffer, eine polnische Datenbank spuckt ein Match aus. Dabei geht's um einen Einbruch aus dem Jahr 1985 in Polen, bei dem der Täter damals erkennungsdienstlich behandelt worden ist. Dieser Treffer bringt die Polizei in Essen dann auf die Spur des Tatverdächtigen. Er wird am Dienstag, den 16. April 2024, vorläufig festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen heute 62-Jährigen mit deutsch-polnischer Staatsangehörigkeit. Er ist verheiratet und lebt laut Polizei in geordneten Verhältnissen und ist in Deutschland nicht vorbestraft. Der Mann wohnt zum Zeitpunkt seiner Festnahme in Mülheim an der Ruhr. Im Polizeipräsidium Essen gleichen die Ermittler dann die DNA des Tatverdächtigen mit DNA-Spuren am Tatort ab und wieder gibt's einen Treffer. Die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragt daraufhin Untersuchungshaft wegen Mordes. Das Amtsgericht Duisburg stimmt dem zu. Der Tatverdächtige schweigt bisher zu den Vorwürfen, sagen Polizei und Staatsanwaltschaft. Was aus den Uhren und den Münzen aus der Wohnung von Günther Koper geworden ist, ist bis heute unklar. Hier wollen die Ermittler in den nächsten Wochen nochmal an die Öffentlichkeit gehen. Sollte es dazu Veröffentlichungen geben, dann poste ich euch die natürlich sofort auf Instagram. Folgt mir da gerne Licht ins Dunkel Podcast. Da gibt's immer wieder kurze Updates und Links, so wie eben letzte Woche zur Pressekonferenz der Polizei in Essen. Und ab und zu nehme ich euch dann auch gerne mal mit, wenn ich wieder irgendwelche Ermittler-Interviews habe. Die zweite Festnahme habe ich euch da letzte Woche auch schon gepostet. Da geht's um den Mord an dem 67-jährigen Josef Milata im September 1986. Der Rentner wohnt damals in einem Einfamilienhaus in der Jahnstraße in Bergkamen im Kreis Unna. Auch hier befragt die Polizei nochmal Zeugen, lässt Asservate beim LKA analysieren und überprüft Fingerabdrücke. Das Ergebnis ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft ziemlich eindeutig und führt zu einem heute 56-jährigen Tatverdächtigen. Der ist damals, als Josef Milata umgebracht worden ist, gerade mal volljährig, wohnt zum Zeitpunkt seiner Festnahme auch noch vor Ort und ist sich ebenfalls nicht darüber im Klaren, dass die Polizei an diesem Donnerstag vor seiner Haustür steht und ihn festnimmt. Die Staatsanwaltschaft Dortmund geht allerdings davon aus, dass es nicht nur einen Täter gab. Das würde das Spurenbild am Tatort nahelegen, hat die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage bestätigt. Die Ermittlungen gehen hier also weiter, ganz einfach, weil die Polizei natürlich auch den zweiten Tatverdächtigen festnehmen will. Und ganz im Ernst, ich hoffe, dass das bald nicht nur im Mordfall Milata so ist, sondern auch im Fall Wiatrowski und in möglichst vielen anderen Cold Cases auch. Das, ihr Lieben, soll's für heute gewesen sein. Ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute, ihr Lieben. Glück auf!
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.
Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.